Vielen Dank für diese unabgesprochene Steilvorlage, Ruth, mit Milch und Honig. Ich glaube, das war ganz gut, dass du es am Anfang vergessen hast. Dann war es so richtig unmittelbar vor der Predigt und passt wirklich sehr gut zu dem, was kommt, scheint mir. Wer will, steht doch auf, und wir strecken uns gerade aus und sagen: Gott, wir sehnen uns nach Milch und Honig. Wir wollen in diesem Gottesdienst Milch trinken und Honig so den Gaumen herabfließen lassen, dass es denn so richtig schmiert da und angenehm ist, dass es gut tut und unserer Seele gut tut. Ich strecke mich aus, wir strecken uns aus und sagen: Sei willkommen mit deinem guten Wirken unter uns. Wir brauchen dich. Nur du hast wirklichen Honig und wirkliche Milch. Besser als Schweizer Alpenkräutermilch oder was es alles auch immer gibt. Besser als das beste Label. Jesus, du hast das beste Milchlabel und Honiglabel, und das heißen wir willkommen. Amen. Amen. Ah, das ist doch gut. So eine Einstieg. Eine Situation aus dem Leben von Jesus. Da ist der Jesus nach seiner eigenen Taufe am Jordan am Herumspazieren und sieht da verschiedene Männer vor allem, oder sind Männer erwähnt, vielleicht auch Frauen. Einer ist Philippus, und dieser Philippus spricht dann etwas später mit seinem Kollegen, Freund Nathanael und sagt: Hey, ist ganz aufgeregt, wir haben den gesehen, von dem Mose im Gesetz schon geschrieben hat und auch die Propheten haben schon von ihm geschrieben, nämlich Jesus, den Sohn von Josef aus Nazareth. Und jetzt hoffte natürlich der Nathanael wird gleich einhängen in diese Freude, wenn er so staunt und begeistert ist, hoher Puls hat und: Hey, der Messias, heute hier, stell dir vor. Und der Nathanael: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Boom! So ein richtiges Vorurteil, eine pauschale Schubladisierung. Jesus, ein Loser, so aus einem unbedeutenden Kaff, und eigentlich ein super Einstieg, damit Jesus und Nathanael so richtig schnell Freundschaft schließen. Weil Jesus hat gehört, was der Nathanael reagiert hat. Und wie reagiert Jesus? Die meisten wären wahrscheinlich gerade eingeschnappt, auf diese Beleidigung eingestiegen, hätten endlich zurückgegeben. Schließlich war es ja ein Angriff mitten in die Identität von Jesus. Von dort soll der Messias kommen, du sollst der Messias kommen, aus Nazareth. So ein Quatsch, sagt er ja eigentlich indirekt. Wie reagiert Jesus? Er sieht ihn kommen und sagt: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Was für eine Reaktion. Sehr kreativ, sehr unerwartet. Jesus lobt diesen beleidigenden Nathanael. Und er sieht in dieser ehrlichen Aussage, die so von Herzen kommt, eben die Ehrlichkeit des Nathanael und lobt sie. Und aus diesem Faustschlag, so verbal sozusagen, auf ihn zu, streckt Jesus die Hand und umarmt eigentlich sozusagen, bildlich gesprochen, diesen Nathanael und verändert die Situation komplett. Und was macht das mit Nathanael? Er war drauf und dran, so ein bissiger Gegner zu werden, vielleicht sogar von diesem Jesus und der neuen Bewegung, die er ja noch nicht weiß, wie groß sie wird, aber irgendwie hätte er da sich auf die andere Seite gestellt, wäre ja so isoliert gewesen von Jesus und den ersten Leuten. Und jetzt ist er einer der ersten Nachfolger Jesu, gehört voll dazu und weiß, Jesus hat ihn auf dem Radar. Was zeigt uns das über Jesus? Jesus war emotional intelligent, um es mit einem schönen neuen Begriff zu sagen. Und so ist das Thema von heute: Jesus, der emotional Intelligente. Und das passt auch zu Milch und Honig schon so ein bisschen. Vielleicht spürt es am Schluss noch mehr, wie das einfach zusammenpasst. Emotional intelligent zu sein, vielleicht ganz kurz, ich bin da auch nicht Spezialist, aber das heißt, man geht mit seinen eigenen und auch mit fremden Gefühlen gut um. Man kann das wahrnehmen, zeigen, man kann sich auf Konflikte einlassen, Dinge ansprechen, Sachen klären und noch vieles mehr. Aber emotional intelligente Menschen können auch mit schwierigen Situationen, Umständen, Menschen gut umgehen. Aber warum nur? War Jesus so? Warum konnte er so brillant reagieren in diesem Moment? Warum ließ er sich nicht provozieren? Fiel nicht aus seiner inneren Ruhe, aus dem Gleichgewicht sozusagen? Wenn uns oder wenn dir zum Beispiel doch jemand etwas abspricht, was dir wichtig ist, und du findest, das ist das jetzt wirklich, das macht mich aus, das zeichnet mich aus, dann greift uns das doch an. Ja, wenn es jetzt irgendwie, wenn mir etwa jemand sagen würde, ja Stefan, du bist nicht gerade der super Handwerker, dann denke ich, ja, logisch, ja, das weiß ich schon bald 50 Jahre, dass ich das nicht bin. Und das kratzt mich doch auch nicht so. Aber wenn ihr einen Punkt trifft bei dir oder mir, der den Kern der Berufung ausmacht, und das Messias sein ist der Kern der Berufung von Jesus, dann könnte ihn das triggern und sagen, hey, geht's noch? Aber da ist kein Falsch in dir. Und du bist ein rechter Israelit, der kann ganz anders reagieren. Und das spricht für mich dafür, dass Jesus einfach genug verwurzelt war, genug geerdet, genug geliebt. Er wusste im Herzen, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin auf dem Radar meines himmlischen Vaters. Und oft kommt so eine gesunde Identität ja von der Kindheit an. Hat da irgendwie etwas mit dem zu tun oder mit einem heilsamen Prozess später im Leben, dass man auch Dinge aufarbeiten kann. Von Jesus wissen wir ja eigentlich wenig über seine Kindheit. Er war ein Kind von der Maria und vom Heiligen Geist. Ja, da war ein Ziehvater, Josef. Die waren gottesfürchtige Eltern, aber ehrlich gesagt, gottesfürchtige Eltern sind auch nicht immer eine Garantie für ein Umfeld von Geborgenheit und Liebe und allem Schönen. Und dann war er sogar als Kind, schon als Kleinkind wurde er verfolgt. Er war auch ein Flüchtlingskind, Jesus. Er musste nach Ägypten fliehen mit seinen Eltern, hat all diese Ängste mitbekommen, diese Bedrängnis. Aber irgendwie muss er über die Jahre viel Liebe erlebt haben, viel Bestätigung bekommen, sodass er ein gesunder, mündiger, reifer Erwachsener wurde. Also wir lesen wenig über die Kindheit, aber es sind sozusagen die Früchte, die wir bei Jesus sehen, wie er mit Menschen umgeht, die uns darauf schließen lassen, dass er in einem warmen Nest aufgewachsen ist, dass er Liebe erfahren hat, Bestätigung. Ich kann jetzt einfach auf spätere Situationen in seinem Leben hinweisen, die zeigen, wie sein Vater im Himmel in ganz entscheidenden Momenten präsent war, für ihn da war. Zwei, drei Beispiele. Bei seiner Taufe, also bei der Taufe von Jesus, die ist ja nachher unmittelbar, bevor er öffentlich aufzutreten begann und eine neue Phase in seinem Leben begann. Da wissen wir, da kam der Heilige Geist und eine Stimme kam aus dem Himmel und sagte, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen oder Freude oder das Übersetzen will. So ein schöner Zuspruch, ein Ja vom Vater, so ein bestätigendes Ja, väterliche Freude. Oder etwa 40 Tage später ging er danach in die Wüste, wurde versucht vom Teufel und dann war er geschwächt vom Fasten und der Hitze wahrscheinlich. Und werde drei fiese Versuchungen ab. Und was machte dann der Vater im Himmel? Er schickte Engel und die dienten ihm. Also wieder so eine Aufmerksamkeit in einer brisanten Situation im Leben von Jesus. Der Vater sieht mich, er dient mir, er ist für mich. Oder später wieder, als er sogenannt verklärt wurde, also vor allem drei Jünger, so richtig die Herrlichkeit von Jesus aufs Mal sahen, ungefiltert irgendwie, viel mehr als sonst. Das war zwar ein schöner Moment, auch für Jesus vermutlich, oder ich weiß nicht, wie es für ihn war, aber es war vor allem ein Moment, wo ihm nachher Leidenswochen bevorstanden. Kurz darauf, nach diesem Moment, zog er dann nach Jerusalem und er wusste, was ihn diesmal erwarten würde. Schmerzen, verbale Gewalt, körperliche Gewalt, Ablehnung, ein grausamer Tod. Und genau vorher kommt der Vater im Himmel nochmals und sagt etwas sehr Ähnliches wie nach der Versuchung: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Einfach nochmal so richtig Bestätigung. Hey, ich bin mit dir, ich habe dich gern, ich sehe dich. Ersparen konnte er ihm die letzten Wochen nicht. Er musste da durchgehen, der Jesus, aber der Vater war an seiner Seite und bestätigte ihn. Und klar war auch der Heilige Geist in ihm und bestätigte ihn, war sein ständiger Begleiter. Also schwierige Erlebnisse im Leben, wie wir sie auch kennen, teils oder anders, aber schlimme Erlebnisse sind dann vor allem schlimm, wenn wir darin alleine sind. Wenn uns niemand zur Seite kommt, uns niemand tröstet, uns niemand auferbaut, das macht es doppelt schlimm. Aber bei Jesus scheint es so, als wäre die Bindung oder die Verbindung zum Vater gar nie abgebrochen, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Was half dann Jesus sonst noch, so emotional intelligent zu sein? Je geklärter, je klarer die Identität ist, je mehr man weiß, oder wer wir wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind, was unser Beitrag ist, was er nicht ist, wo die Grenzen sind, umso stärker ist dann auch die Fokussierung und dadurch auch die Motivation, unser Durchhaltevermögen. Wir können Dinge aushalten, auch wenn sie uns abhalten wollen. Und das sehen wir im Leben von Jesus auch extrem deutlich. In den Evangelien und vor allem bei Johannes wird so klar, dass Jesus gewusst hat, warum er auf dieser Welt ist. Wir lesen über 20 Mal, dass Jesus selbst seinen Vater als den bezeichnet, der mich gesandt hat, also der ihn gesandt hat. Das ist schon, er gibt dem Vater wie einen neuen Namen, das ist der, der mich sendet, der mich gesandt hat. Also er war sich seiner Mission, seiner Aufgabe so, so bewusst und sicher. So sicher, dass er schon anfangs seines Dienstes auch die religiösen Leiter brüskierte. Da war er nämlich im Tempel und, das hat mich sehr an Psalm 146 erinnert, den du vorgelesen hast, Debbie, da sagt er, oder zitiert er: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat. Also da kommt wieder die Sendung, ich weiß wofür. Und wofür? Zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das haben wir gehört in dem Psalm mit leicht anderen Worten. Kommt auch in der Geschichte Israels in Ägypten, eigentlich wird das klar, er will sie rausführen in etwas Neues, in eine Freiheit. will sie heilen. Und dass Jesus diesen Vers zitiert, oder diese Verse zitiert, das geht ja noch. Da hätten die Schriftgelehrten wahrscheinlich groß genickt. Aber er sagt ja dann nachher, jetzt, heute, hier, hat sich das erfüllt und macht sich damit zwar indirekt, aber unmissverständlich zum Messias. Ich bin's. Ich bin der übrigens, auf den ihr schon lange, lange wartet. Und wer so sicher ist, wohin die Reise geht und woher er oder wofür er auf dieser Erde ist, der überwindet auch Hindernisse, wenn sie ihm in den Weg gestellt werden. Der kann auch konfrontieren, der kann auch auf Anfeindungen, Entmutigungen, Beleidigungen oder was es dann auch immer ist, eigentlich gelassen reagieren. Jedenfalls Jesus konnte es, wie wir es gesehen haben. Dass ihn gröberen Widerstand erwartet, weil es ja auch einen Gegenspieler gibt, der die Mission nicht gelingen lassen will, das ist offensichtlich, das war auch für Jesus vorhersehbar und haute ihn nicht aus den Socken. Ja, und so hatte er eine eigentlich entspannte Art, auch mit Desinteresse, mit Ablehnung, mit Gleichgültigkeit, die ihm begegnete, umzugehen. Das äußert sich zum Beispiel dann, als er seine Jünger ausschickt, aussendet und sagt, so, jetzt seid ihr mal auf Einsatz sozusagen. Und übrigens, wenn euch die Leute ablehnen, Staub abschütteln und weitergehen. Who cares? Das gibt's. Da müsst ihr euch nicht rausbinden lassen, das ist normal. Wer sich dessen nicht sicher ist, der könnte schon beim ersten Widerstand oder bei der ersten Tür, die zubleibt und sie nicht reintreten können, verunsichert werden. Nicht so Jesus. Er hatte einen klaren Blick fürs Ziel. Er war entschlossen, den ganzen Weg auch zu gehen. Auch dann, als er in Nazareth, abgelehnt wurde. Da war ja die Situation, dass er selber eigentlich sagt, ja, ein Prophet ist in seiner eigenen Stadt nichts wert, da hört man nicht auf ihn. Und dann sagt er sonst noch zwei, drei nette Sachen, die Nazarener ein bisschen kitzelten und ärgerten. So fest ärgerten, dass sie ihn raustrieben aus der Stadt und über einen Hügel hinunterstürzen wollten. Und er eigentlich nahe am Tod war schon. Was machte Jesus? Er ging mitten durch sie hinweg. Da war so eine Sicherheit. Hey, heute ist nicht mein Todestag, übrigens. Meine Mission geht noch weiter. Ihr könnt da laut schreien und mich heraustreiben und was weiß ich, mich einschüchtern wollen. Ich weiß, ich bin geliebt, ich bin gesandt, es geht weiter. Also, dann ist er einfach durch die Leute durchgelaufen. Stellt euch vor, die waren ja längstens in Überzahl. Aber er lief wahrscheinlich so mit einer Überzeugung und Aktivität dadurch, da war er schon weg. Also sehr resolut und überzeugt von dem, was der Vater mit ihm los hat. Was noch können wir punkto emotionale Intelligenz lernen? Und da hätten Experten wahrscheinlich Freude, wenn sie den Jesus analysieren würden. Aber ich kann es nur kurz antippen. Jesus war einer, der konstant, regelmäßig innegehalten hat, reflektiert hat, wie man auch den Lehrern empfiehlt und allen ständiges immer wieder abladen, nachdenken, analysieren, auftanken, sich neu ausrichten, seine Eigeneinschätzung, Fremdeinschätzung, Fremdwahrnehmung. Und das machte Jesus. Der redete ja ständig mit seinem Vater. Oh, war das ein strenger Tag. Oder was auch immer. Ich würde eigentlich gerne lesen, was er da noch genau mit dem Vater jeweils geredet hat. Aber es ist schwer davon auszugehen, dass er einfach seinen hundsgewöhnlichen Alltag einfach mit dem Vater besprach. Ja, das war wieder frustrierend oder ach, jetzt bräuchte ich etwas Trost, ach, jetzt bin ich müde und so weiter. Psychohygiene hoch 2, also das hat er auch drauf gehabt. Er war perfekt diesbezüglich und hatte auch eine Kraftquelle, eine Orientierungsquelle, einen Orientierungspunkt im Vater, wie man es nach vielen Führungskräften wünschen würde. Und wie auch wir es uns wünschen, wenn wir zum Vater gehen, dass er nicht nur eine ersehnte Kraftquelle so ist, sondern wirklich eine erlebte Kraftquelle. Und das war es für Jesus. Ja, es war eine Gewohnheit für Jesus. Und das in einem Alltag, der ziemlich dicht war, vor allem in seinen Dienstjahren. Wo wir wissen, wenn der Alltag streng ist, dann wird es manchmal besonders schwierig, diese Zeiten zu zweit mit dem Vater aufrecht zu erhalten. Aber ja, er hat es gemacht, er wurde getröstet, wurde gestärkt, er wurde wieder fokussiert. Eigentlich ideale Voraussetzungen, um dann wieder den Menschen liebevoll, geduldig, klar zu begegnen. Wertschätzend. Und schließlich gibt es noch ein weiteres Merkmal von emotionaler Intelligenz, das ich es zum Schluss hervorheben möchte. Seinen Umgang mit eben den eigenen Gefühlen, aber auch den Umgang mit fremden Gefühlen. Wenn jemand emotional gesund oder reif oder wie auch immer ist, intelligent, dann kann er eben Gefühle zulassen. Muss sie auch nicht verstecken. Er kann auch Gefühle erkennen oder könnte sie in Worte fassen. Was ist es, was da abgeht? Er kann gut damit umgehen. Das sehen wir bei Jesus. Gefühle sind für Jesus nicht minderwertig. Er übergeht sie nicht, er unterdrückt sie nicht, er betet sie nicht einfach weg, sondern er nimmt sie wahr. Und ja, wenn ich in meine eigene Biografie schaue, in mein eigenes Elternhaus schaue, dann ist das nicht etwas, das ich so stark und gut gelernt habe. Und ich bin eher kopflastig aufgewachsen. Nicht total kühles Umfeld, aber da war mehr Gedanken, aber Gefühle schwieriger. Und ich denke, da hat es den einen oder anderen, der das kennt. Und auch in meinem Leben als Christ ist dieses Ausleben und Wahrnehmen und Umgehen mit Gefühlen nicht wahnsinnig gefördert worden. Manchmal sind die Gefühle etwas suspekt, an das Gefühl in den Gemeinden. Und ja, wenn ich jetzt nur die anderen Schuld geben würde, würde ich schon zeigen, dass ich nicht so emotional intelligent bin. Aber ich weiß schon auch, ich habe auch selber das nicht so gepflegt. Ich habe das als früher auch schon realisiert, ja, da gibt es Nachholbedarf. Aber es gibt nach wie vor eben Nachholbedarf, weil ich nicht so gut zu den Gefühlen Zugang habe und nicht ganz gleich sie zeigen kann oder wahrnehmen kann, wie ich vielleicht Gedanken wahrnehmen kann. Und das ist ja das Starke eben an Gefühlen. Gefühle sind ein Hinweis darauf, dass da Dinge sind, die irgendwie noch etwas machen mit unserem Herzen. Oder dass wir uns zum Teil vielleicht der Liebe Gottes nicht sicher sind. Hier oben wissen wir es schon oder könnten Verse zitieren. Ich könnte darüber predigen und alles Mögliche, wie der Vater uns liebt und alles. Aber ob es dann ein paar Zentimeter weiter unten auch angekommen ist, ist eine andere Sache. Darum bewegt es mich und hat mich eben in dieser letzten Zeit auch mehr bewegt, wie für Jesus das Herz so wichtig ist. Die Emotionen Platz haben bei ihm und wie er einen guten Umgang mit Gefühlen eben vorgelebt hat. Nehmen wir nochmal ein, zwei Beispiele. Lazarus, ein Freund von Jesus und auch die Geschwister von Lazarus, Freunde von Jesus, die müssen, also der Lazarus muss es nicht mehr verkraften, aber die Geschwister, dass Lazarus gestorben ist. Und jetzt schon 4 Tage in der Höhle versteckt, sozusagen begraben ist und schon langsam zu stinken beginnt. Und jetzt kommt Jesus dorthin, weil er war eben nicht da im Moment, als Lazarus gestorben ist. Er kommt dorthin und dann kommt die Maria, dahin, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ein tiefer Schmerz, eine tiefe Trauer, große Not, Unverständnis, Enttäuschung, vielleicht sogar Wut, was auch immer. Man muss es ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und was macht Jesus mit dieser Aussage, die aus Maria herausplatzt? Macht er ihr einen Vorwurf? Vergeistigt er irgendwie die Situation? Es heißt, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte. Und das ist wahrscheinlich weniger als Wut zu verstehen, sondern eher als Betroffenheit, dieses Ergrimmen. Und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Jesus konnte Gefühle zulassen. Er hatte Gefühle. Er war den Menschen auch so nahe und verbunden mit ihnen. Und was die Menschen beschäftigt, was sie traurig macht, das ging und geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. Er geht innerlich mit, ist betroffen, ist traurig und er lässt diese Tränen zu vor all diesen Anwesenden. Dies ist das eine Beispiel. Das andere dieses: Wir sind in der Nacht vor der Kreuzigung und Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er geht an den Ölberg, in den Garten Gethsemane, er nimmt seine Jünger mit, lässt sie dann aber irgendwo stehen, geht nochmal ein bisschen weiter und dann heißt es: Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Und oft lesen wir dann gleich weiter und sagen, was danach steht: Doch nicht mein, sondern dein Will geschehe. Ja, das kommt dann schon. Aber vorher kommt: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Er stand zu seinem, dass er überhaupt keinen Bock darauf hatte, was jetzt kommt. Im Lukas, in der Parallelstelle, heißt: Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Er war in einer Riesennot und er hätte dieses letzte Wegstück nicht gehen wollen, wenn es irgendwie anders gegangen wäre. Und dass er das aber mit seinem Vater so teilen kann, dass er in der Not mit diesen Gefühlen zum Vater geht, zeigt, dass er Vertrauen hatte zu seinem Vater, dass da eine nahe, freundschaftliche, enge Beziehung war. Wir gehen ja nicht zu Leuten, die gegen uns fremd sind oder fremde oder distanziert in einer Not. Vielleicht gehen wir sogar irgendwo hin, weg auch von Freunden in den Wald oder sind für uns, isolieren uns. Aber die emotionale Intelligenz von Jesus zeigt sich, dass er die Gefühle bejaht eigentlich. Sagt, die sind da, es ist ein unaushaltbarer Zustand. Ich möchte nicht mehr weiter. Und so geht es mir. Und das breitet er dann aus und teilt es mit seinem Vater. Statt wegzulaufen, geht er hin zum Vater in seiner Not. Und dann ist es wieder so schön, wie der Vater reagiert. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also auch im Garten Gethsemane kommt wieder ein Engel, weiß nur von einem die Rede, bei der Versuchung war von mehreren die Rede. Spielt wahrscheinlich keine Rolle, auch einer konnte ihm dienen und helfen. Aber trotzdem wird der Stress dann nochmals größer, die Belastung nochmals schwerer. Das heißt dann, und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Also ganz starke Worte. Er verzagte, er verlor den Mut, er war voller Angst. Agonie ist das griechische Wort auch für die Todesangst. Das kennen wir, das Wort vielleicht als Fremdwort. Das habe ich jetzt erst in der Vorbereitung gelesen. Medizinisch gibt es das offenbar wirklich, dass unter extremer Belastung Blutgefäße platzen können und das Blut durch Schweiß Drüsen abfließen kann. Also das ist, ich habe schon immer gedacht, dass das stimmt, aber eigentlich nicht gewusst wie, aber jetzt wahrscheinlich gibt es das ganz selten medizinisch. Und wenn ich da war, die Belastung riesig, die auf Jesus war, die Schuld einer ganzen Menschheit zu tragen, die Dunkelheit einer ganzen Welt zu tragen und da den Weg durchzugehen, zu wissen, jetzt kommt das Schlimmste. Und das hat sogar Blutäderchen platzen lassen und abfließen lassen. Also Jesus, der emotional Intelligente. Ihr kennt die ganze Palette an Gefühlslagen. Ich habe jetzt natürlich vor allem über die schwierigen Gefühle geredet, über Schmerzen oder Ablehnung und Verzweiflung, Not und so weiter. Aber er war so verwurzelt, er war so eingebettet im Vater, dass er regelmäßig abladen und auftanken konnte. Er konnte mit seinen Gefühlen, aber auch mit denen von den Menschen umgehen. Und so ist mir in den Vorbereitungen auch etwas mehr aufgegangen über den Vers, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Also mit dem kompletten, mit dem gesamten Herzen. Und wenn wir ja Herzensteile haben, die sich eben dieser Liebe von Jesus im Gegensatz vielleicht zum Verstand noch nicht sicher sind, dann können wir mit diesem Teil des Herzens Gott noch nicht lieben. Und wenn wir aber unsere Gefühle zu Gott bringen und er rückblicken, sozusagen im Nachhinein, ist wie da reinkommen kann, unsere Gefühle und Verletzungen heilen kann, dann können wir ihn immer kompletter, immer mehr mit dem ganzen Herzen lieben. Und darum passen Milch und Honig aus meiner Sicht so gut, weil Gott eben diese Wunden sieht, diese Entzündungen und aber eben auch ein Gegenmittel hat. Er uns nahe kommt, er uns heilen will, er uns begegnen will in unseren Verletzungen und Nöten. Er hörte die Hilfeschreie der Israeliten in Ägypten, du hast diese Stelle noch gebracht. Er sah die Schmerzen dieser Unterdrückung, dieser Gefangenschaft, dieser Sklaverei. Und er nahm sich diesen an und wollte sie in ein Land führen, wo Honig und Milch fließen. Und ich möchte jetzt kurz eine Minute euch Stille geben, um das ein bisschen nachwirken zu lassen und dann mit euch beten. Lasst es einfach wirken, fragt euch vielleicht, wie geht's mir mit Gefühlen und Gott? Wie kann ich das vor ihn bringen? Wo halte ich noch etwas zurück? Wo halte ich einen Schmerz noch zurück vor Gott? Und so möchte ich beten. Und wenn dir gerade etwas in den Sinn gekommen ist, wenn du etwas spürst, vielleicht auch körperlich einen Schmerz spürst, wenn dir das Herz eng ist oder schwer ist, halte vielleicht deine Hand darauf oder halte deine Hand in einer empfangenden Haltung hin zu Jesus und bete mit. Ja, Jesus, wir haben Luft nach oben. Du bist uns auch in dem Punkt wieder mal ein Vorbild und eine Inspiration. Es ist so schön zu sehen, wie diese Beziehung zwischen dir und dem Vater eng war, wie sie tragend war, wie sie heilsam war nach allen Erfahrungen, nach aller Ablehnung, nach allem Verspotten, nach allem, was dir widerfahren ist, Jesus. Du wurdest nicht bitter, du warst rein im Herzen und konntest die Menschen lieben, sogar vom Kreuz herunter hast du noch Vergebung zugesprochen, weil du immer noch voller Liebe warst. Und ich bitte dich jetzt, komm du durch deinen Geist und begegne unseren Nöten. Bringe diese Milch und diesen Honig an die Stellen, wo wir es nötig haben. Lass Heilung geschehen. Lass Dinge ans Licht kommen, die noch Heilung in Zukunft erfahren dürfen. Lass uns Leute zur Seite haben, die uns auch begleiten, wenn die Not größer ist. Lass uns erleben, wie du zur Seite bist. Schick uns Engel in irgendeiner Form, die uns stärken und dienen, damit wir nicht zerbrechen unter diesen schweren Gefühlen, unter Verletzungen, unter dunklen Punkten in unserem Leben, wo du wie noch nie keinen Zugriff dazu hast. Komm du und berühre du uns jetzt und in den nächsten Tagen. Wir ehren dich. Kannst du damit umgehen? Wir ehren dich, müssen wir dir nichts verbergen. Wir ehren dich ist nicht nur Jesus ein Gesandter, sondern letztlich auch wir. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und so willst du auch uns zu Menschen schicken, die Nöte haben, Schmerzen, Verletzungen, damit wir mit dabei sein können, wenn du sie heilen willst. Damit wir ihnen Hoffnung bringen können und sie unterstützen können, dass sie einfach mal einen Schmerz vielleicht rausweinen können. Befähige uns für Umgang mit Menschen, mit einfachen und auch mit schwierigeren Menschen. Mit solchen, die uns lieben, aber auch mit solchen, die uns ablehnen, die uns beleidigen, die uns angreifen, die uns in Frage stellen. Lass uns so weit ankommen bei dir und heil werden, dass auch wir Menschen ein Gegenüber sein können, das annimmt, das liebt, das großzügig ist, das gnädig ist, das lobt nach Beleidigungen, das mit deinen Augen sieht. Oh, merci. Amen.
I'm not afraid.